haben. Vielen Dank auch nochmal an Stuart und seine Predigt letzte Woche. Die hat mich tatsächlich sehr, sehr berührt, sehr bewegt, dass Gott mich kennt. Und mir ist das nachgegangen, diese Situation von Philippus und Nathanael, wo Philippus Nathanael von Jesus erzählt und Nathanael erst eben sagt, ach, was soll da schon für ein Typ sein, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Und dann erlebt er Jesus, begegnet er Jesus und er erkennt auf einmal das ist der Sohn Gottes, das ist der König Israel. Jesus beruft Jünger. Jesus beruft die 12, beruft später noch mehr und sendet aus. Jesus ruft in Nachfolge, in Jüngerschaft. Das sind ziemlich fromme Worte. Das sind Worte, mit denen wir in Gemeinde ziemlich viel zu tun haben, mit denen wir versuchen zu beschreiben, was wir als Gemeinde machen, dass wir uns in Jüngerschaft befinden, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Das sind Worte, die auch mal im Rallye-Unterricht vorkommen können. Unsere Jungs haben ja jetzt Heimunterricht und Anton hat in Religion, also unser Mittlerer hat in Religion einen riesen Batzen an Aufgaben bekommen. Wir haben das eben ja auch von Amy gehört. Das ist recht unterschiedlich, was Lehrer da raushauen. Manche Hauptfächer finden gar nicht statt, weil die Lehrer irgendwie nicht online zu sein scheinen und andere Nebenfächer teilweise sind Riesenaufgaben. So war das bei Antons Aufgaben auch. In der ersten Woche sollten wir uns über die Dreieinigkeit im Taufgeschehen Gedanken machen und einen kurzen Aufsatz dazu schreiben. Und in der letzten Woche hat Anton auch etwas zur Jüngerschaft aufbekommen und sollte mal eben kurz die Frage beantworten, warum ruft Jesus in Nachfolge? Warum sollen Menschen Jesus nachfolgen? Und diese beiden Anstupser, die Geschichte, auf die Stuart sich berufen hat letzte Woche und diese Frage in den Hausaufgaben meines Sohnes, die haben mich da tatsächlich nochmal zum Nachdenken gebracht. Warum macht Jesus das eigentlich? Warum gibt es Nachfolger? Warum sind Jesus Menschen nachgelaufen und warum ruft Jesus in Nachfolge? Warum ist ihm das wichtig? Keine Frage, Jesus hatte Nachfolger. Natürlich hatte er sie. Jesus ist als Wanderprediger durch die Gegend gelaufen und ihm folgten Zeichen und Wunder. Natürlich hatte er Fans. Leute, die erleben wollten, die sehen wollten, was Jesus als nächstes tut, was er für Wunder tut, wen er als nächstes gesund macht. Und es waren Menschen da, die hatten große politische Erwartungen in ihn. Das ist der Messias, der wird uns von den Römern befreien. Und wenn er sie dann alle aus Israel vertreibt, dann wollen wir dabei sein, dann wollen wir das sehen. Und Menschen waren einfach begeistert von Jesus, von dieser Gestalt und von dem, was ihn umgeben hat. In den Evangelien wird allerdings ein deutlicher Unterschied gemacht zwischen Fans und Nachfolgern. Also Leuten, die Jesus einfach nachgelaufen sind, weil sie das spannend fanden und die hinterher mit bei der Verurteilung von Jesus am Tor des Pilatus standen und gerufen haben, kreuzige ihn. Und dann gab es die Nachfolger, die Jesus persönlich angesprochen hat. Und die eine Entwicklung in der Zeit, die sie mit Jesus gegangen sind, durchgemacht haben. Die Evangelien machen einen deutlichen Unterschied in der Erzählung, wie sie davon erzählen. Aber es gibt interessanterweise keinen ganz harten Schnitt, dass Jesus irgendwie sagt, so, du gehörst dazu und du nicht. Also diese 12 haben ganz bestimmt eine besondere Bedeutung. Aber so wie Jesus diese 12 angesprochen hat und mit ihnen unterwegs war und wie er ihnen Gleichnisse ausgelegt hat, das hat er durchaus auch mit anderen gemacht. Und trotzdem gibt es eine wahnsinnige Bandbreite von Leuten, die Jesus irgendwie cool finden und hinterherlaufen und Menschen, die Jesus ganz nahe waren und denen Jesus ganz nahe war. Im hebräischen Kontext, in dem historischen Kontext, in dem Jesus gelebt hat und wo er als Rabbiner unterwegs gewesen ist, dieses Rabbinertum keine riesengroße Besonderheit. Da gab es mehrere kluge Leute, die durch die Gegend wanderten oder ihre Schulen hatten und Menschen sind dorthin gekommen, waren Jünger, waren Schüler. Mathetes, wie es dann im Neuen Evangelium heißt auf Griechisch, die sind zu den Rabbinern gegangen und haben sich beworben, haben nachgefragt, dürfen wir bei euch lernen? Familien haben ihre Söhne dahin geschickt, mit Geld ausgestattet und es war ein Vorrecht eben, bei einem Rabbiner zu lernen, der all die Schätze, all das Gute aus dem Alten Testament genommen hat und übersetzt hat, übertragen hat, in Gleichnissen zugänglich gemacht hat, wo es immer darum ging, was möchte Gott, was wir tun. Und so hatte auch Jesus eben seine Nachfolger. Jesus hatte Jünger, die ihm nachgelaufen sind, die von ihm die Tora ausgelegt bekommen haben. Besonders war aber bei Jesus sehr, sehr außergewöhnlich tatsächlich, dass sich bei Jesus die Leute nicht beworben haben, um ihm nachzugehen, sondern dass Jesus ganz einfache Menschen ausgewählt hat, um mit ihnen unterwegs zu sein, um ihnen Dinge aus dem Himmel, aus der Tora, aus dem Wort Gottes zu erklären. Ganz einfache Menschen wie Fischer. Menschen, die eigentlich gar nichts mit einem Rabbi zu tun haben sollten. Frauen, die Jesus berufen hat. Mit anderen Worten, jeder hatte irgendwie die Chance, von Jesus gesehen und berufen zu werden und ein Nachfolger, ein Jünger zu werden. Jesus beauftragt Jünger in seine Nachfolge und beauftragt dann weiter, in Nachfolge zu gehen. Beauftragt, Nachfolger auch noch zu machen. Das ist der Missionsbefehl. Geht hin und macht zu Jüngern, lehrt sie halten. Nachfolgen ist damit mehr als nur ihm als Mensch, ihm als Rabbi von vor 2000 Jahren nachzufolgen, wenn er dazu beruft, dass auch seine Nachfolger Nachfolger machen sollen, seine Nachfolger machen sollen. Also es geht nicht darum, dass wir als Christen selber Leute um uns scharen und sagen, folge du mir nach, sondern wir sollen dieser Person Jesus Christus, dem Auferstandenen, Jünger machen und gemeinsam ihnen nachfolgen. Nachfolge ein Riesenthema, eine Riesenaufgabe und ganz bestimmt ein Prinzip. Ein Prinzip, das Jesus wollte, dass wir sehen, dass wir leben. Er wollte, dass wir mehr sind als nur Beobachter, dass wir mehr sind als nur Fans. Die Beobachter und Fans und Zeitgenossen, die ihn gesehen haben, die sind ihm auch irgendwie hinterhergelaufen. Aber ganz offensichtlich gibt's qualitative Unterschiede, gibt's Intensitäten, die Jesus sich für uns wünscht. Auch die Fans sind absolut wichtig. Auch die, die einfach nur als Zeitzeugen dabei gewesen sind, waren wichtig, um die Geschichten, die Jesus geschrieben hat, die Menschen erlebt haben, um sie weiterzuerzählen, um zu erzählen, so ist Gottes Sohn, so ist er. Aber es gibt eben mehr als das, mehr als sich nur das Ganze anzuschauen, sondern wirklich in eine Nachfolge zu treten. Und was ist das? Warum nachfolgen? Ganz bestimmt einmal, um von Jesus zu lernen, um einfach ein Schüler zu sein, um zu lernen, was Jesus über Gott den Vater, über den Himmel, über den Auftrag, über Liebe zu sagen hat. Sich anschauen, wie es aussieht, wenn ein Mensch Gottes Liebe lebt, wenn ein Mensch Gottes Liebe verkörpert. Das erste eben einfach um zu lernen von Gott und über die Welt und Gott in der Welt und wir in der Welt, einfach um sich Wissen anzueignen, um zu verstehen. Das zweite, worin Nachfolge besteht, ist aber ganz sicher auch, weil Jesus eben der Erste war. Er war der Erste und ihm sollen wir nachfolgen. In Kolosser 1 steht das so ganz, ganz wunderbar. Kolosser 1, 15 bis 22 möchte ich lesen. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch hat er nun versöhnt und durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Das ist ein wunderbarer, wunderschöner Christus-Hymnus, den wir hier im Kolosserbrief lesen, ein Loblied auf Christus, auf Gott, auf die Person des Gesandten, des Gesalbten. Wer oder was ist Christus? Er ist ganz und gar Gott. Er war vor aller Schöpfung. Er ist in der Schöpfung und die Schöpfung ist durch ihn. Er ist in dem Schöpfungsprozess beteiligt. Er war bei weitem nicht nur ein Mensch vor 2000 Jahren. Er ist Gottes personifizierte Liebe. Er ist Gottes Wort, Gottes Liebeserklärung an uns in dieser Welt und doch ganz außerhalb der Welt. Gott hat dich erkannt, er hat dich geliebt, er hat dich gesehen und geliebt, bevor du geschaffen worden bist, vor aller Zeit. Gott ist Liebe und das wird in der Person Jesus Christus deutlich, das verkörpert Jesus Christus. Aber dann geht es in diesem Hymnus weiter, er ist der Erstgeborene von den Toten. Natürlich, wir haben Ostern ja gerade eben erst gefeiert. Er ist der Erstgeborene, der Erste, der diese Transformation, diese Auferstehung aus den Toten durchgemacht hat. Und wenn er der Erste ist, dann sind wir die Nächsten. Dann sollen wir ihm folgen. Da steckt direkt ein Auftrag mit drin oder eine Verheißung. Er ist der Erste und wir dürfen ihm nachgehen. Weil nämlich Jesus der Erste ist und weil durch seinen Tod, durch seine Auferstehung Versöhnung und Gerechtigkeit da ist. Weil, so ist das in diesem Text so schön beschrieben, durch diesen Tod, durch das Blut am Kreuz sind wir gerecht gemacht worden und dürfen wir heilig und untadelig und makellos vor Gott gestellt werden können. Jesus ist der Erste, der so transformiert wurde, der so verändert wurde, der gestorben ist und zu einer neuen Schöpfung auferstanden ist. Noch immer als Jesus erkennbar. Die Jünger haben gesehen, dass das ist Jesus, als er das Brot gebrochen hat. Durch Handlungen wurde er deutlich und er wurde erkannt. Aber gleichzeitig war er irgendwie auch nochmal anders. Anders als der Jesus, den die Jünger kannten. Sie haben ihn gesehen und teilweise nicht erkannt, sondern mussten erst Zeit mit ihm verbringen, mussten ihn nochmal ein bisschen neu kennenlernen und erkannten dann, oh, das ist noch immer derselbe. Christus, ein Prototyp des Auferstandenen. Ein Prototyp für das, was Gott mit dieser Welt vorhat. Was Gott mit dieser Welt macht. Sie geht nicht verloren, sie wird nicht vernichtet, sie wird nicht kaputt gemacht, sondern Gott hat hier etwas gepflanzt, was neu wird, wo etwas Neues entsteht, wo Gottes Reich in dieser Welt entsteht und wächst und Gottes Liebe sichtbar wird. Eine Verwandlung der Welt, die mit Christus, mit dem Kreuzesgeschehen und vor allem mit der Auferstehung begonnen hat. Christus ist der Erste. Und dann soll ihm etwas folgen. Und da sind wir bei Nachfolge. Wir erleben diese Transformation, dieses Prinzip von Veränderung ganz oft, wenn Menschen in Kontakt mit Jesus kommen. Wenn sie das erste Mal erkennen, oh, da hat mich irgendwas im Herzen berührt. Da ist aus dieser Idee, dass es etwas Höheres geben könnte, etwas Konkretes, Persönliches geworden. Wenn Menschen Jesus und seine Liebe entdecken, dann erleben wir auch so einen Verwandlungsprozess. Dann gibt es oftmals so einen Knall, ein Peng, ein Bekehrungserlebnis, ein Erkennen, wow, Gott gibt es wirklich. Das ist mal groß, mal klein, mal ist es eine ganz langsame, schleichende Entwicklung. Ganz ähnlich, wie es eben zu Ostern war. Es gab so eine Initialzündung. Und dann gibt es eine Entwicklung, die Menschen durchmachen, wenn sie dann eben in Jüngerschaft leben, wenn sie dann heil werden, wenn Gott mit ihnen unterwegs ist, wenn Gott in ihrem Leben immer mehr Raum gewinnt. Natürlich erleben wir das, denn Gott hat sich genau das vorgenommen, er hat genau das vorweggenommen. Vers 22, er hat uns versöhnt durch seinen Tod. Er ist als Erster gestorben, er hat das initialisiert, diese Veränderung, auf dass er uns heilig und untadelig vor sein Angesicht stelle. Also das Ziel von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, von dem, was Christus für uns bedeutet, ist Veränderung, ist ein verändertes Wesen. Wenn Jesus der Erste ist, was bedeutet das dann, wenn er in Nachfolge ruft? Der Christus-Hymnus in Kolosser beschreibt durch diesen prototypische Neugeburt Jesu Christi, werden wir verwandelt. Ihm nachzufolgen heißt, auch diesen Verwandlungsprozess nachzugehen, auch verwandelt werden, versöhnt zu werden mit dem heiligen, gerechten Gott. Nachfolge, versöhnt werden, verwandelt werden, verändert werden. Und damit machen all die anderen Bibeltexte, auch aus dieser Nachfolge, in Nachfolge berufen werden, Perspektive auf einmal Sinn. Also die Jünger mit Nathanael, der zuerst eben sagte, ach nö, was interessiert mich nicht. Und dann begegnet er dem Jesus und wird verwandelt und seine Wahrnehmung wird verändert und er kennt den Gott Israel, den König Israels, den Sohn Gottes. Simon, der Fischer, wird von Jesus berufen und aus ihm wird Petrus, der Fels. Saulus, der Christenverfolger, aus dem wird Paulus, der Apostel. Es ist selten so ein starkes Bäm, wie bei Paulus, der in einer Situation sich komplett wandelt. Und ich bin mir sicher, dass auch dann Paulus noch viele Jahre gelernt und verändert wurde, dass Jesus an ihm gearbeitet hat, mit ihm weiter unterwegs gewesen ist. Selten ist es ein Bäm. Oftmals ist es ein Prozess, ein langsames Verwandeltwerden, ein Lernen im Jüngerschaft. Selbst wenn du ein Bäm-Erlebnis hattest, bist du damit nicht fertig, sondern bist berufen in Jüngerschaft, in Veränderung, in Lernen. Ganz stark passt das in dieses Bild von dem veränderten Menschen aus Epheser 4, Vers 24. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an. Ganz stark finden wir es auch in Römer 12, 1 bis 2. Da schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nach dieser grundsätzlichen Theologie, die Paulus in den ersten 12 Kapiteln beschreibt, wo er Gnade erklärt, wo er Gerechtigkeit erklärt, wo er das Verhältnis von Juden und Heiden erklärt, da kommt er dann zu dem Punkt: Diese ganze Erklärung gebe ich euch und möchte euch jetzt sagen, was Gott damit machen möchte, was Gott mit Gnade, mit Gerechtigkeit, mit Christus, mit den Völkern eigentlich vorhat. Da kommt Römer 12, 1 und 2. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern lasst euch verändern, lasst euch verwandeln. Macht euch nicht der Welt gleich. Eigentlich steht da, lasst euch nicht zu diesem oder durch diesen Äon, durch diese Weltzeit verändern. Lasst nicht die Sorgen der Welt, das Weltgeschehen, lasst nicht all das, was die Corona-Krise oder der Zeitgeist oder sonst was für Einflüsse auf euch haben konnte, lasst nicht euch das dadurch bestimmt werden, lasst euch nicht dadurch verändern, sondern lasst euch erneuern, lasst euren Nous erneuern, lasst euer Denken, euer Sein verändern durch Gott. Dieses Nous ist ein wunderbarer Begriff, den man mit Sein, mit Geist, mit dem Sitz unseres Bewusstseins übersetzen könnte. Nous ist der Geist, ist der Sitz des Denkens, ist manchmal in der Bibel auch dieses Organ, was Gott anspricht, anträgert, mit dem wir mit Gott in Verbindung sein können, das Gott benutzt, um zu Menschen zu reden, wo unser Andockpunkt ist für ihn. Es ist unser Wesen, der Sitz unseres Charakters, es ist unser Sein. Und Gott möchte unser Sein, unser Wesen verändern, möchte er erneuern, wie der auferstandene Christus verändert war. Er ist noch immer ganz dieser Christus. Er ist noch immer ganz der Jesus von Nazareth, den die Jünger kannten. Aber er ist offensichtlich ganz anders und nicht mehr derselbe. Nicht sieht irgendwie anders aus, fühlt sich irgendwie anders an, weil er verändert wurde durch diese Auferstehung, weil er gänzlich in der neuen Schöpfung angekommen ist. Er ist noch immer Christus. Und er ist trotzdem verändert worden, verwandelt worden. Erneuerung des Seins hin zu dem, was Gott sieht, was Gott in Christus sieht, in der neuen Schöpfung. Wir sollen unser Nous, unser Sein von Gott verwandeln lassen, hin zu dem, was Gott in uns sieht. Der Mensch werden, den Gott in dir geschaffen hat. Das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Der du bist, wenn all das Böse eben keinen Einfluss mehr auf dich hat. Wenn all die Lügen, die du gehört hast, die über deinem Leben stehen, wenn die keine Macht mehr haben. Wenn all das Schlechte, das Böse, das Verletzte in dir zum Schweigen kommt. Wenn das nicht mehr da ist. Dieser Mensch, der dann übrig bleibt, all das, was Gott Wunderbares in dich hineingelegt hat, zu diesem Menschen sollst du verwandelt werden, sollst du dich verwandeln können. Möchte Gott dich verwandeln. Er möchte die Lügen aus dir herausnehmen, er möchte die Verletzungen, die Zweifel nehmen und durch den Heiligen Geist dich verwandeln, zu Liebe befähigen, fähig machen, dass du lieben kannst und fähig machen, dass du lieben kannst. In dir, durch dich soll sichtbar werden, was Gottes Liebe mit Menschen tun kann, was Gott aus lauter Liebe geschaffen hat. Und das nicht, um irgendwie weggebeamt zu werden in eine andere Welt. Nicht, um diese Welt zu verlassen, selig auf irgendeiner Wolke sitzend und Lieder trällern, sondern wenn du zur Liebe befähigt wirst, wenn Gott dich fähig macht, dass du lieben kannst, dann steckt da doch auch der Auftrag drin, dass du liebst, dass du für andere da bist, dass du andere liebst. Das ist etwas, was von der ersten Sekunde, wo Jesus den Nachfolgegedanken aufgegriffen hat, wo er Nachfolge initiiert hat, es ist von der ersten Sekunde klar, dass Nachfolge nichts Exklusives heißt, ich schließe mich raus und ich folge Jesus nach und alle anderen sind mir egal. Eben genau diese Geschichte von Philippus und Nathanael, da ist Nachfolge schon viral. Da wird Nachfolge direkt weitergegeben. Philippus erkennt, dass dieser Jesus besonders ist und er läuft sofort zu Nathanael und auch Nathanael kommt zu Jesus und er erkennt, dass er der Sohn Gottes ist, der König Israels. Nachfolge heißt Veränderung, weil Jesus sie möglich gemacht hat, weil Jesus Nachfolge möglich gemacht hat. In dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, in der Gemeinde ganz merkwürdig noch stattfindet, in der dein Leben irgendwie anders da ist, da ist auch die Chance trotzdem oder vielleicht gerade die Chance da, Nachfolge zu leben und sich verändern zu lassen, weil wenig Ablenkung da ist. Es gibt wenig Dinge, die du tun kannst. Wahrscheinlich sind die allermeisten oder alle deine Hobbys eingestellt worden. Jedenfalls dann, wenn deine Hobbys mit anderen Menschen zu tun haben. Und dein ganzes Leben ist mehr oder weniger ein Stück weit zusammengeschrumpft auf das, wo du in Zwängen stehst, was du tun musst und das, was du tun willst. Du entscheidest im Moment, welche Netflix-Serie du guckst, womit du deine Zeit verdaddelst. Du entscheidest, ob du bedauernd da sitzt und alles ganz furchtbar findest, ob du darüber meckerst, was die in der Politik da alles entscheiden, ob du verängstigt bist. Das, was dir wichtig ist in deinem Leben, dass das alles so doof ist oder dass es alles so furchtbar ist oder dass es alles so beängstigend ist, das wird jetzt gerade, glaube ich, sehr, sehr, sehr deutlich. Und das, was dir wichtig ist, das, was dir schwer auf dem Herzen liegt, das ist das, was du gerade jeden Tag immer wieder erlebst. Und wir sind in dieser Zeit mit dazu berufen, uns nicht von der Welt bestimmen zu lassen. Nicht durch den Äon, durch den Zeitgeist, durch die Weltsorgen uns bestimmen zu lassen, sondern uns verändern zu lassen, von Gott und unser Sein von ihm verwandeln zu lassen, hin zu dem, was er in uns sieht. Ein Menschen, der in der Lage ist, mit seiner Familie klarzukommen, auch wenn man seit Wochen auf engstem Raum zusammensitzt. Ein Mensch, der das Gute nicht für sich behält. Ein Nachfolger, der mit in Nachfolge ruft, der zur Liebe fähig gemacht worden ist und andere vielleicht aus lauter Liebe anruft oder Briefe schreibt. Zeit investiert für andere Menschen, mehr in der Bibel liest, weil einfach die Zeit da ist und weil man irgendwann Netflix zu Ende geguckt hat. Einfach Zeit im Gespräch mit Gott, um sich dort in der Gegenwart Gottes verändern zu lassen. Von diesem Gott, der etwas in dir sieht, ein Ziel mit dir hat, was voll und ganz geliebt ist und was voll und ganz zur Liebe fähig gemacht ist. Veränderung ist möglich, ist in uns angelegt. Und ich habe das in der letzten Woche angeregt durch die Predigt von Stuart und angeregt durch Antons Hausaufgaben, habe ich das für mich noch einmal erkannt, dass ich das will, dass ich verändert werden möchte, dass ich mich Gott hinhalten möchte, dass ich Zeiten finden möchte, in denen ich Gott bitte, mich zu verwandeln, in denen ich mir von Gott vor Augen führen lasse, was ich sein lassen darf und soll, was schlechtes Verhalten ist, was schlechte Denkmuster sind, und möchte von Gott Gedanken der Liebe über mich und durch mich für andere Menschen geschenkt bekommen. Ich möchte mich verwandeln lassen, will mehr werden, den Gott in mir sieht. Und ich hoffe, dass in all dem, was ich jetzt gesagt habe, irgendein erstrebenswerter, nachgehenswerter Gedanke für dich dabei ist. Und dass wir uns in dieser Zeit, in der alles irgendwie extremer geworden ist. Unser Frust ist extremer, unsere Ängste sind extremer, aber vielleicht eben auch unser Wunsch nach Veränderung, unser Wunsch nach Nachfolge Jesu ist vielleicht auch extremer geworden. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und gemeinsam diesem Jesus folgen und uns von Gott verwandeln lassen in eine neue Schöpfung, in einen neuen Menschen, in ein von Gottes Liebe geprägtes, bestimmtes Wesen, in die Menschen, die Gott in uns sieht. Ich möchte eine kleine Einladung noch aussprechen. Amy hat das vorhin im Interview auch angedeutet. Wir sind online mit jungen Leuten unterwegs und treffen uns da. Sie hat von einer Kleingruppe gesprochen, die sie gegründet hat. Wir wollen trotz all der Beschränkungen per Telefon, per Online-Konferenzen, per Gebetsspaziergänge, wo man auch ein paar mehr Leute sein kann, wollen wir gemeinsam unterwegs sein und uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und in den Hintern treten, diese Veränderung, die Gott für uns sieht, die Gott mit uns machen möchte, dass wir die angehen, dass wir uns gegenseitig darin bestärken, uns von Gott verändern zu lassen. Und wenn du Interesse hast, da irgendwo mitzumachen, melde dich sehr gerne bei mir oder noch viel besser. Finde du 2, 3 Leute, mit denen du gemeinsam unterwegs sein möchtest. Das können Leute aus der Gemeinde sein, vielleicht deine Familie, mit der du sowieso unterwegs bist. Da fällt das Treffen dann vielleicht viel einfacher. Menschen, mit denen du vielleicht regelmäßig telefonierst, frag doch mal, wollen wir uns für 4 Wochen mal zum Testen jetzt im Mai uns gegenseitig in den Hintern treten, uns gegenseitig ermutigen, dass das Nachfolgeprinzip in Gemeinschaft, wollen wir das nochmal neu ernst nehmen und uns gegenseitig in Frage stellen und uns gegenseitig Fragen stellen, um Veränderungsprozess möglich zu machen, um uns gegenseitig darin zu ermutigen, die zu werden, die Gott in uns sieht und den Verwandlungsprozess, den Jüngerschaft bedeutet, willentlich und gewollt und mit Nachdruck nachzugehen. Herzliche Einladung da an dich, und wenn du da irgendwie Input brauchst, Ideen brauchst, melde dich sehr gerne bei mir, aber such dir selber Menschen, mit denen du das machen kannst, mit denen du dich triffst, mit denen du Kontakt hast, und nutz die Beziehung, die du hast, um miteinander gemeinsam unterwegs zu sein in der Nachfolge Jesu. Ich möchte zum Abschluss noch beten und Gott einfach bitten, mit seinem Plan ans Ziel zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du der Erste gewesen bist, der von den Toten auferstanden ist, in dieses neue, verwandelte Leben, in dieses Ewigkeitsding, was du mit Ostern initialisiert hast. Ich danke dir, dass du uns nicht in irgendetwas hineinrufst, was gänzlich unbekannt für uns ist, was uns Angst machen könnte. Du rufst uns in deine Nachfolge. Wir dürfen uns an dich hängen, den Christus, den, der schon immer gewesen ist, der immer bleiben wird, die fleischgewordene Liebe Gottes. An dich dürfen wir uns hängen und dir nachgehen und einen Veränderungsprozess voll Liebe durchmachen. Ich danke dir für diese Berufung. Ich danke dir, dass wir nicht nur als Fans irgendwo am Rand stehen müssen und dir zujubeln und dich toll finden, sondern dass es viel enger sein darf, und möchte dich bitten, dass du uns nahe kommst. Da, wo jeder Einzelne jetzt vielleicht die Entscheidung getroffen hat, das möchte ich auch nochmal, dass du diese Entscheidung ernst nimmst und dass du uns veränderst. Dass wir nicht in einen Druck kommen, wir müssten irgendwas aus uns tun, sondern du möchtest uns, unser Nous verändern, unser Sein, unser Wesen. Danke dafür, dass du Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Danke, dass du mit uns in die neue Woche gehst, dass du uns segnen möchtest und dass du uns zum Segen für andere werden lassen willst. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine neue Woche, einen neuen Monat mit vielen spannenden Ereignissen, die auf uns zukommen. Auch hier in der Gemeinde mit den Lockerungen, die auf uns zukommen. Wir werden sehen, dass wir uns, sobald es irgendwie möglich ist und es sinnvoll und sicher ist, dass wir uns wieder treffen können, Gemeinschaft leben können. Halte noch durch, nutz all die Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben im Zweier-Austausch über Telefon, über Internet, über Briefe. Bleib in Kontakt. Und lass dich von Gott verwandeln. Er hat was Gutes mit dir vor. Er liebt dich und er sieht den Menschen, der aus dir werden kann. Guten Sonntag euch und bis bald.